Jetzt bin ich on. Gut. Wir haben über Leid in den letzten Wochen viel nachgedacht. Mehr unter der Überschrift, wie gehe ich mit eigenem persönlichem Leid um? Wie gehe ich mit Dingen um, die mein Leben treffen und die mich in meinem Leben vielleicht übermäßig fordern? Aber wenn wir über Leid reden, dann ist das zwar schwer vorstellbar, aber das Leid der anderen ist größer als unser eigenes. Was in einer Gesellschaft, die an manchen Stellen doch sehr sich antrainiert hat, das eigene sehr in den Blick zu bekommen, immer schwer vorstellbar ist. Das heißt, wenn wir über Leid reden, dann müssen wir auch reden über das Leid der anderen. Und dann müssen wir darüber reden, was können wir tun, um ein Teil der Lösung zu sein und nicht ein Teil der Probleme zu sein. Die Geschichte von Wilberforce, die Geschichte von Newton, die Geschichte dieser beiden Männer ist vielleicht eins der großen klassischen Themen, wie jemand es geschafft hat, wie eine kleine Gruppe von Leuten, wenn man sich da rein frisst in diese Geschichte, dann merkt man, dass es am Anfang einzelne Leute waren, keine tausend, die irgendwann zu der Überzeugung gekommen sind, dass die unveräußerlichen Rechte, die Menschen haben als Geschöpfe Gottes, dass diese unveräußerlichen Rechte nicht an irgendeiner Hautfarbe oder an irgendeiner Nationalität ihre Grenze finden. Und dieser Gedanke war in der Geschichte der Menschheit neu. Also wenn wir zum Beispiel schauen, wie eine großartige Demokratie in Griechenland geboren wurde, dann ist das Großartige dieser Demokratie dann doch etwas schal, wenn man weiß, dass in Griechenland vielleicht 15% der Bevölkerung wahlberechtigt waren. Die anderen waren Fremde oder Sklaven. Die durften nicht wählen. Es waren diese Leute, die in England auf dem Boden einer Gottesfurcht, ich glaube, das ist der richtige Begriff, an dieser Stelle gesagt haben, das muss anders gehen. Und als sie anfingen, das erste Mal davon zu reden, fanden die Leute das richtig skurril. Richtig skurril. Es war unvorstellbar. Die gesamte englische Gesellschaft, der Reichtum der englischen Krone, basierte zu einem Großteil auf einem gut funktionierenden Sklavensystem. Einer der reichsten Menschen seiner Zeit, vielleicht der reichste Mann seiner Zeit, hat in Wandsbek sein Schloss gehabt. Herr Schimmelmann, der hat einen sogenannten Dreieckshandel betrieben. Er hat Sklaven in Afrika gekauft, hat sie in den mittelamerikanischen Raum verkauft, hat von dort Zuckerrohr gekauft, hat es dann nach Deutschland geschafft, hauptsächlich Deutschland, Dänemark, hat es hier zu Rum verarbeitet und ist dann mit dem Rum wieder nach Afrika gegangen, um dort Sklaven zu kaufen. Ein Business, ein schier nicht wegzudenkendes Business. Wem jetzt in seinem Kopf irgendwelche Themen hochkommen von Themen, wo Leute sagen, es geht halt nicht anders, dem sage ich, wenn man das William Wilberforce gesagt hätte, dann hätte er gesagt, ja, ich weiß, dass es nicht anders geht, aber es muss anders gehen. Und weil er sich von Gott getragen wusste in diesem Kampf, hat er einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Dass sein Gott so treu ist und ihm das Ergebnis zeigt, noch vor seinem Tod, ist nicht selbstverständlich. Es gibt Leute, die an vielen Fronten für die Abschaffung von Leid gestorben sind, bevor sie die Ergebnisse gesehen haben. Diejenigen von euch, die das Buch Hiob bis jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit uns als Gemeinde mitgelesen haben, aufmerksam gelesen haben, die werden irgendwann auch über diesen Bruch gestolpert sein. In den ersten zwei Kapiteln wird die Rahmenhandlung erzählt, im letzten Kapitel dann später wieder. Und dann ab Kapitel 3 ist eben dieses lange Dialog, dieses lange Gespräch. Ist das überhaupt ein Gespräch? Dieses lange Aufsagen von tiefen, ausgefeilten Gedanken. Dinge, die einem das Herz umdrehen, wenn man sie richtig an sich ranlässt, was da gesagt wird. Und dann geht es so in die Schlussrunde. Hiob steigt nochmal ein in eben dieses Für und Wider der Abwägung, was jetzt zu bedenken ist und warum es so ist, wie es ist. Wie seine Freunde ihm die ganze Zeit klar machen, dass er doch irgendwie schuld sein muss. Und dann in Kapitel 31 wird es auf einmal ein völlig neues Thema. Hiob redet und auf einmal beschreibt Hiob seine Gerechtigkeit. Bis hierhin hat Hiob die ganze Zeit gesagt, ich habe mich nicht versündigt. Und das hat er auch hier und da mal so ein bisschen angedeutet, er hat das hier und da mal so ein bisschen, wie soll ich das sagen, berührt, hat das so ein bisschen fühlbar gemacht, aber wirklich sehr, sehr wenig. Bis hierhin war das immer eine Behauptung, ein immer wiederkehrendes davon, also sich darauf berufen, dass es so ist, aber es wird nicht weiter ausgeführt. Und jetzt in Kapitel 31 nimmt er sich ein gesamtes Kapitel Zeit, seine Ethik zu beschreiben. Und seine Ethik ist seine Gerechtigkeit. Er erzählt, welche ethischen Entscheidungen er getroffen hat für sein Leben, über sein Leben, für die Rahmenbedingungen seines Lebens. Und das Reden Hiobs endet mit diesem Kapitel. Nach diesem Kapitel wird Elihu, eine Gestalt, die schwer einzuordnen ist, nochmal einen sehr langen Monolog halten, noch sehr lange reden. Und dann wird Gott selber reden, wird Gott selber in dieses Gespräch einsteigen. In Hiob 31, ich nehme euch in ein paar Teile damit, weil es etwas deutlich macht von dem, einmal was er für eine Ethik hat, aber was viel wichtiger ist, wie begründet er diese Ethik? Woher nimmt Hiob die Quellen seiner ethischen Entscheidung? Woher nehme ich meine ethischen Entscheidungen? Schöpfe ich sie aus dem, was mich meine Eltern gelehrt haben? Schöpfe ich sie aus dem, was ich in der Bildzeitung lese? Schöpfe ich sie aus dem, was in irgendeinem Zeitdossier ausgebreitet wird? Aus was schöpfe ich meine ethischen Entscheidungen? Schöpfe ich meine ethischen Entscheidungen, indem ich in die Nachbarschaft gucke und denke, okay, das ist so der ungefähre Mittelwert, 2% Ethik obendrauf und dann ist gut? Das Spannende ist, dass die allermeisten Menschen, mit denen man über sozusagen ethische Grundlagen redet, sich nie in ihrem Leben klar gemacht haben, wie sie eigentlich zu ethischen Entscheidungen kommen. Im Einzelfall schon. Im Einzelfall, wenn man Leute fragt, warum bist du für oder gegen lebenslänglich für Kinderschänder, können Leute das begründen, warum sie dafür oder dagegen sind. Aber den wenigsten ist klar, dass hinter dieser Einzelentscheidung in der Regel ein großes, unbekanntes Land an Fundamenten gibt. Dass es darunter noch ein, zwei Stockwerke gibt. Wie begründe ich eigentlich meine Ethik? Wo kommt das eigentlich her? Hiob macht das hier deutlich. Hiob macht das hier transparent. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Vers 13 bis 15. Wenn einer meiner Knechte sich beklagte, wenn eine Magd sich über mich beschwerte, habe ich zu keiner Zeit ihr Recht missachtet. Diese Knechte und Mägde können Knechte und Mägde sein, wie es die vielleicht vor ein paar Jahren und Jahrzehnten auch in Deutschland noch gab. Es kann sich aber hier auch um Sklaven handeln. Das Wort ist im Hebräischen nicht eindeutig. Habe ich zu keiner Zeit ihr Recht missachtet? Wie könnte ich sonst Gott vor Augen treten und mich verteidigen, wenn er mich prüfte? Derselbe, der mich schuf im Mutterleib, hat doch auch die geschaffen, die mir dienen. Wenn wir über eine biblische Ethik reden, dann fängt sie an dieser Stelle an. Das könnte man jetzt durch die ganze Bibel hinweg entfalten. Wir glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und weil Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Bilde, so steht es am Anfang der Schrift, gehen wir mit Menschen in einer Art und Weise um, die radikal ist. Absolut radikal ist. Wir glauben, dass das Leben von Menschen wert zu achten ist, zu schützen ist. Die losgelöst von ihrer christlichen Wurzel gefundene Formulierung im Grundgesetz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man sich die Geschichte dieses Satzes anguckt, wie der da reingekommen ist ins Grundgesetz und wo dessen geistige Väter das mal her hatten und wo die geistigen Väter dieser geistigen Väter herkamen und so weiter, dann kommt man nicht umhin. Man kann diesen Satz nur formulieren mit der Bibel in der Hand. Man kommt nur zu diesem Satz mit der Bibel. Wenn der Mensch nicht von Gott geschaffen ist, wenn er nicht Gottes Ebenbild ist, dann müssen wir mit dem Menschen ethisch völlig anders umgehen. Dann ist der Mensch einfach nur abzuwägen. Dann müssen wir gucken, naja, da gibt es diese Menschen und jene Menschen und dann gibt es Mehrheitsverhältnisse. Dann gibt es zum Beispiel die Frage, kann der eine seinen Willen äußern und der andere nicht? Dann müssen wir uns für den entscheiden, der seinen Willen äußern kann, weil von dem wissen wir zumindest, was er will. Dann sind wir auf einmal dabei, dass wir Tiere gegen Menschen abwägen und uns fragen, wie viel Tiere, jetzt kann man irgendwas einsetzen, also wie viel Ratten sind ein Mensch wert? Wie viele Berggorillas sind ein Mensch wert? Wie viele Kakerlaken sind ein Mensch wert? Tatsächlich geschieht das ja. Tatsächlich geschieht das jetzt in diesen Jahren, dass es Leute gibt, die sehr ernsthaft da vor Gerichte gehen, um zum Beispiel Menschenrechte für Menschenaffen einzuklagen. Dem Ganzen steht im Hintergrund ein Bild vom Menschen. Wenn wir reden über Euthanasie, wenn wir reden über Abtreibung, wenn wir reden über Ausbeutung der dritten Welt, wenn wir reden über Massenvernichtungswaffen, wenn wir überhaupt reden über Waffen, wenn wir überhaupt reden über Krieg, dann liegt dem allen, uns als Christen, eine Grunderkenntnis zugrunde. Der Mensch, jeder einzelne Mensch ist geschaffen als Gottes Ebenbild. Jeder einzelne. Und hier führt es für ihn dazu, dass er sagt, ich kann doch das Recht, ich sage es jetzt mal meiner Sklaven und Sklavinnen, das, wie gesagt, das Wort ist uneindeutig. In dem kulturellen Setting werden es eher Sklaven gewesen sein. Ich kann doch das Recht meiner Sklaven nicht beugen. Ich muss doch Rücksicht nehmen auf sie. Sie sind doch genauso wie ich. Von Gott geschaffen. Und ihr merkt, was das mit Hiob macht. Wenn ich mich loslöse von diesem Bild vom Menschen, dann führt es zu ganz vielen anderen ethischen Entscheidungen. Das ist eine Grundfrage, die ich mir stellen muss. Was ist der Mensch? Wie sehe ich den Menschen? Und das ist das Faszinierende, wenn wir in die Bibel reingucken, mit was für einer Würde und Hoheit, mit was für einem unglaublich fokussierten Blick Gott auf den Menschen schaut. Es gibt krasse Sätze in der Bibel über die Position des Menschen vor Gott. Wir Menschen sind eingeladen, vor Gottes Angesicht zu treten. Das ist der Hammer. Okay, da fängt Ethik, denke ich, an. An dieser Stelle. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für uns, für jeden Einzelnen von uns, an dieser Stelle einen Pakt mit dem Herzen zu schließen. Und zu sagen, jedes Leben, jedes einzelne Leben ist kostbar. Jedes Leben ist kostbar. Das kann was damit machen, wie wir mit Obdachlosen umgehen. Das kann was damit machen, wie wir mit Schwerkranken umgehen. Das kann was damit machen, wie wir mit Leuten umgehen, die einem anderen kulturellen Hintergrund entspringen. Das kann was damit machen, wie wir mit medizinischen Möglichkeiten umgehen. Das kann was damit machen, wie wir mit Pränataldiagnostik umgehen. Das hat Auswirkungen auf sehr, 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 sehr viel. Vers 21 bis 23. Wenn ich die Elternlosen unterdrückte, also man könnte jetzt sagen die Waisen, aber elternlos können auch verwilderte Kinder sein. Also wer sich in die dritte Welt begibt, der wird immer wieder Kinder- und Jugendbanden da begegnen, die für sich irgendwann gemerkt haben, es ist für mich anstrengender, zu Hause zu bleiben und da jeden Tag verprügelt zu werden oder missbraucht zu werden, als mich lieber mit vier anderen Gleichaltrigen irgendwo auf der Straße durchzuschlagen. Elternlos können Waisen sein, können aber eben auch einfach verwahrloste Kinder sein oder Kinder, die sich selbst gerettet haben. Wenn ich die Elternlosen unterdrückte, weil alle Richter meine Freunde waren, dann soll mein Arm am Ellenbogen brechen und meine Schulter sich vom Rücken lösen. Die Furcht vor Gottes Strafe schreckt mich ab und seine Hoheit kann ich nicht ertragen. Hiob glaubt fest an Fluch und Segen. Fest. Und das, was er hier für sich macht, ist nicht irgend so ein Stammtischgeschwätz. Das ist nicht irgendwas so, wenn dann soll mir doch die Hand abfallen. So ein merkwürdiger, komischer Schwur, der jetzt hier so rüber plättert. Hiob meint das tot ernst. Hiob sagt, nur weil alle Richter meine Freunde sind, also weil wir Beziehungen zueinander haben, weil ich sie kaufen kann, weil wir aus derselben Familie kommen, weil wir dieselbe Hautfarbe haben, weil wir aus demselben Land kommen, egal was. Nur weil alle Richter meine Freunde sind, und das sagt ja was von dem, wo Hiob herkommt, ne? Also, nur weil alle Richter meine Freunde sind, kann ich doch nicht die Elternlosen unterdrücken. Wenn ich das täte, dann soll mir doch der Arm abfaulen. Dann soll es mich doch treffen. Und warum kann er das sagen? Weil er Gott fürchtet. Das sagt er hier. Er sagt, der Gott, mit dem ich es zu tun habe, ist mein Richter. Vor ihm habe ich mein Verhalten zu verantworten. William Wilberforce wird sein Handeln vom ersten bis zum letzten Tag vor Gott verantworten. Ich werde mein Handeln vom ersten bis zum letzten Tag vor Gott verantworten. Ich werde vor ihm stehen und er wird mir Fragen stellen. Ich werde ihm da keine Fragen stellen, er wird mir Fragen stellen. Ich werde ihm keine Ansagen machen, er wird mir Ansagen machen. Das ist das, was Hiob hier sagt. Hiob sagt, er ist mein Richter. Am Ende kommt es nur auf sein Urteil an. Nur auf sein Urteil. Und man kann das jetzt total beklemmend hören. Man kann das sehr druckvoll hören. Am Ende wird Gott richten. Ja? Ja? Aber in einer Gesellschaft wie diesem kann ich euch nur sagen, was für eine Freiheit. Hiob sagt hier mit deutlich anderen Worten, und das ist auch nicht die Zielsetzung von dem, was er hier sagt, aber ich sag's mal für uns auch nochmal angewandt für unsere Situation, ja? Es kann dir sowas von egal sein, was deine Freunde, deine Nachbarn, deine Eltern, deine Gesellschaft über dein Verhalten denkt. Es kann dir sowas von egal sein. Es kann dir egal sein, was ich über dich denke. Es kann dir egal sein, was egal. Solange du weißt, dass was du tust und denkst und handelst, alles, alles zu verantworten ist vor Gott. Wenn du das nicht weißt, wenn du nicht weißt, dass du dein Denken, dein Handeln, dein Tun vor Gott zu verantworten hast, dann hast du es vor Menschen zu verantworten. Viel Spaß dabei. Was für ein Druck. Was für ein anstrengendes, elendes Leben. Hiob ist ein freier Mann. Hiob sitzt drei Leuten gegenüber, die ihm jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen, Stunden, ich weiß es nicht, wie lange das hier alles dauert, ihm die ganze Zeit sagen, dass er falsch ist. Und Hiob sitzt da und sagt, nein, ihr seid zwar drei und ich bin einer. Und ich kann mich sogar in eure Situation reinversetzen. Wäre ich an eurer Stelle, könnte ich dasselbe sagen. Ich weiß trotzdem, dass ich recht habe. Und ich weiß, dass ich mein Leben vor Gott zu verantworten habe. Ich werde nicht um euretwillen jetzt abbiegen. Ich werde nicht mein Leben verleugnen. Ich werde nicht meine Taten verleugnen. Ich werde nicht so tun, als wenn ich schuldig geworden wäre. Nein, mein Leben habe ich vor Gott zu verantworten. Ich werde nicht, um euch zu gefallen, jetzt hier irgendwelche komischen Bußgebete sprechen. Das tue ich nicht. Mein Leben habe ich vor Gott zu verantworten und ich weiß, dass ich Gott gedient habe. Das weiß ich. Und ob die Nachbarn über mich den Kopf schütteln oder nicht, wisst ihr was, Leute, das ist mir sowas von egal, sagt Hiob hier. Mein Richter ist Gott. Mein Richter ist Gott. Und natürlich macht das die Sachen auch manchmal ganz schön anstrengend und schwierig. Es ist nicht so einfach, sich gegenüber einem Arbeitgeber in der Art und Weise zu verhalten, in der man sagt, mein Richter ist Gott. Aber das sind die Tatsachen. Dein Richter ist Gott. Wenn du für deinen Arbeitgeber lügst, dann bleibt vor Gott übrig, dass du lügst. Wenn du für deinen Arbeitgeber betrügst, dann bleibt vor Gott übrig, dass du betrügst. Es ändert sich nichts. Mein Leben ist verantwortet vor Gott. Die erste Säule einer ethischen Entscheidung für Christen: Wir sind Gottes Ebenbilder. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Die zweite Säule einer ethischen Entscheidung ist: Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Gäbe es doch einen, der mich hören wollte. Was ich gesagt habe, kann ich unterschreiben. Gott, der Gewaltige, soll Antwort geben. Er zeige mir die Klageschrift des Gegners. Ich will sie stolz auf meiner Schulter tragen, sie mir als Kranz um meine Schläfen winden. Die Klageschrift, ja? Ich würde Gott mein Leben offenlegen und ohne Furcht ihm nahen wie ein Fürst. Ja? Hiob sagt, wenn ich das, was ich getan habe, auf diesen beiden Säulen stehend, ja, wenn mich dann einer verklagen will, dann werde ich diese Klage auf Seite 3 des Hamburger Abendblattes ganzseitig abdrucken und werde mit dem Abendblatt über meinem Haupt wedelnd ins Gericht reinlaufen. Und es wird ein Tänzeln und ein Jubeln sein. Denn jetzt wird es zum Prozess kommen. Die Klageschrift will ich mal sehen. Ich freue mich auf den Prozess. Hiob sagt, es wird der Tag kommen, da werde ich mein Leben vor Gott verantworten. Was für ein Freudentag. Was für ein Freudentag. Was für eine Freude. Ich werde mein Leben vor Gott verantworten. Das ist eine Perspektive, ne? Das ist eine Perspektive für ein Leben. Ich gehe mit euch nochmal in den Einstieg in dieses 31. Kapitel. Ich habe bewusst nicht mal dieser Sache angefangen, weil es dann wieder heißt, die Frommen, ne? Das ist immer dasselbe Thema, ne? Also wie gesagt, es fängt doch hiermit an, ne? Mit diesem Vers 1, ne? Also Kapitel 31, Vers 1, einer der Verse, die ich auswendig kann. Mit meinen Augen schloss ich den Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Ja? Also irgendwann hat Hiob mit sich selbst einen Deal gemacht und hat gesagt, ne, ich schließe einen Vertrag mit meinen Augen. Ich will das nicht. Ich will nicht, wenn ich eine Frau sehe, ein Mädchen heißt es hier, dann will ich nicht irgendwie merkwürdigen Fantasien anhängen. Was hätte ich von Gott sonst zu erwarten? Was wäre seine Antwort auf mein Tun? Er schickt Verderben, straft mit Missgeschick, wenn jemand böse ist und Unrecht tut. Gott sieht doch, was ich tue und was nicht. Er zählt doch alle meine Schritte nach. Ich schwöre, dass ich nie zur Lüge griff und nie versuchte, andere zu betrügen. Wenn Gott mich auf gerechter Waage wiegt, dann muss er meine Unschuld anerkennen. Wenn ich vom rechten Weg gewichen bin, wenn ich mein Herz den Augen folgen ließ, wenn meine Hände schmutzig sind von Schuld, dann soll ein anderer essen, was ich säte, oder die Ernte soll vernichtet werden. Dieses ganze Kapitel ist eine Beschwörung, eine Beschwörungsformel gegen sich selbst. Es gibt ja Situationen, da kann man einfach nicht klären, was jetzt wirklich Sache war. Manchmal gibt es ja Zeugen für Sachen, manchmal gibt es eben keine Zeugen. Hiob hat ja keine Steadicam die ganze Zeit irgendwie neben sich gehabt, die 80 Jahre seines Lebens, die alles aufzeichnet. Jetzt hätte man alles nachgucken können und sehen können, stimmt das oder stimmt das nicht. Nein, man ist darauf angewiesen, dass Hiob jetzt die Wahrheit sagt oder dass seine Ankläger die Wahrheit sagen, die beide aber sagen können, was sie wollen. Und eins der Rechtsmittel in dieser Zeit war dann, sich selbst zu verfluchen, wenn man lügt. Genau diese Form wählt hier Hiob. Das stärkste Mittel der Aussage, wir würden sagen, eine beeidigte Aussage, die jetzt hier kommt. Aber beeidigt heißt bei uns Geldstrafe, paar Monate Gefängnis. In diesem Fall ist ein Eidbruch in dieser Form, die er hier wählt, ist die Strafe Gottes. Das ist die Form, die er sich aussucht. Wenn ich für meines Nachbarn Frau entbrannte und auf sie lauerte an seiner Tür, soll meine Frau für einen anderen kochen und andere Männer sollen mit ihr schlafen. Denn mein Vergehen wäre eine Schandtat, die jeder Richter hart bestrafen müsste. Ein Feuer wäre es, das mich vernichtet und restlos niederbrennt, was mir gehört. Hiob hatte alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten. Er hatte alle Richter als Freunde. Wir wissen, dass er steinreich war. Er hatte alle Möglichkeiten. Er konnte sich alle Mätressen leisten, die man sich so leisten kann. Er konnte sich die Prostituierten kaufen, die es am besten auf dem Markt gab. Wahrscheinlich wäre er in der Lage gewesen, viele Frauen in sein Bett zu bekommen. Er war der Star seiner Zeit. Er stank nach Geld. Und Hiob sagt, bin ich denn doof? Nur weil ich die Möglichkeit habe? Bin ich denn bescheuert? Ich muss doch mein Leben vor Gott verantworten. Ich stehe doch vor ihm. Heute muss man gar nicht mehr steinreich sein, um alle möglichen Möglichkeiten auszunutzen. Man kann in dieser Stadt legal Frauen für ein paar Minuten kaufen. Man kann Männer für ein paar Minuten kaufen. Diese Gesellschaft erlaubt das. Man kann irgendwelche Leute anbaggern und mal gucken, was die Nacht so bringt. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir leben in einem freien Land. Wir sind alle kleine Hiobs, was dieses Thema angeht. Fast alle. Und wir stehen vor der exakt selben Frage wie Hiob. Werde ich meine Freiheit nutzen oder nutze ich sie nicht? Das kann ich nicht delegieren. Ich kann mich nicht daran orientieren, was meine Nachbarn machen. Ich kann mich nicht an dem orientieren, was die Bild-Zeitung sagt oder das Zeitmagazin. Ich kann mich nicht an dem orientieren, was meine Lehrer mir beigebracht haben oder was meine Eltern mir beigebracht haben. Keine Chance. Denn letztlich am Ende des Tages werde ich ja für mein Verhalten gerade stehen. Das ist das Schöne. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns unglaublich viele Gelegenheiten gibt, richtig Mist zu machen. So richtig. Hier bei Hiob ist das deutlich, dass er seine Sexualität auch im Zusammenhang mit der Sexualität der anderen sieht. Er würde auch, also er könnte nicht nur von seiner Sexualität reden, sondern für ihn ist klar, ich berühre ja auch das Gut eines anderen. Ich habe es ja mit einem anderen Menschen zu tun. Und dann kommen wir wieder in die Frage von, was ist sein Menschenbild? Die Frau, der Mann, die mir jetzt gegenüberstehen, sind Abbilder Gottes und so sind sie zu behandeln. Mit Würde. Mit einer unveräußerlichen Würde. Kommt schon nicht von ungefähr, dass wir haufenweise christliche Gruppen haben, die sich vehement dafür einsetzen, dass wir endlich mal andere Zwangsprostitutionsgesetze in diesem Land haben. Oder dass wir schwedische Gesetze hier bekommen. Ganz normale schwedische Gesetze. In Schweden ist Prostitution erlaubt, aber wer einer Frau Geld gibt oder einem Mann Geld gibt für Sex, der wird bestraft. Cooles Gesetz. Cooles Gesetz. Ich liebe das schwedische Gesetz. Wie entwürdigend. Das ist der Hammer. Also, das muss man sich mal vorstellen, einem Menschen Geld zu geben, damit er Sex mit mir hat. Das ist der Hammer. Und das auf der Grundlage von die Würde des Menschen ist unantastbar. Also ich mache es jetzt hier nur mal als Beispiel, um zu zeigen, wo das hinführt, wenn wir mal konsequent dahin denken, dass wir sagen, der Mensch ist Gottes Abbild und was ich tue, habe ich vor Gott zu verantworten und vor Gott allein. Und da spielt das keine Rolle, ob das irgendwer merkt. Das interessiert gar nicht. Aufstehen gegen Leid. Wir sind nicht William Wilberforces. Also in seinem Fall half seine Geburt ganz ungemein, politischen Einfluss zu haben. Wir haben leider, Querstrich, Gott sei Dank, keine monarchischen Verhältnisse mehr hier. Keiner kommt mehr bei uns in irgendwelche Parlamente nur aufgrund seiner Geburt. Obwohl bei Lambsdorffs vielleicht doch, egal. Ne? Also irgendwie so, ne? Das ist inzwischen eine getrennte Geschichte. Aber wenn es etwas gibt, was Gott dir in dein Herz gelegt hat, dass du dagegen aufstehen sollst, dann sag ihm nicht, das kann ich nicht. Tu es nicht. Ich denke, viele von uns wird das so nicht treffen. Viele von uns freuen sich, dass andere irgendwie aufstehen. Für viele von uns heißt das mal irgendwas spenden, heißt es irgendwelchen Leuten die Hand auf den Rücken legen und sie ermutigen, sich zumindest nicht von Leuten distanzieren, die einen schwierigen Kampf kämpfen. Manchmal heißt es vielleicht auf die Straße gehen und für irgendwas demonstrieren, manchmal heißt es einen Leserbrief schreiben. Die Formen, die wir so haben. Aber für manche von uns kann es heißen, das ganze Leben darauf zu fokussieren. Für manche von uns kann das sein, wozu sie geschaffen sind. Es gibt so eine Passage, die Esther, die war richtig hübsch, ja? Sie hat den Contest gewonnen, ja? Den Contest. Ja, also wenn ihr das mal lest, was die alles so gemacht haben, ne, da wurde nicht irgendein Mädel irgendwie von der Straße geholt, ne, so runtergecastet, sondern in jeder Region gab es ein Casting und dann hat man die zusammengebracht an einen Ort, dann sind sie ein Jahr lang trainiert worden, ja. Und das eigentliche Casting bestand dann darin, dass sie dem König eine Nacht vorgeführt wurden, ja. Sie ist die Gewinnerin dieses Castings gewesen, ja, Esther. Und dann befiehlt dieser König, durch seine Berater reingelegt, befiehlt dieser König, dass alle Juden sterben sollen. Esther ist Jüdin. Und dann kommt Esthers Onkel zu Esther, der sie großgezogen hat, der sich sehr um sie gekümmert hat, kommt Esthers Onkel zu Esther und sagt, vielleicht bist du für diesen Tag Königin geworden. Und ich könnte ergänzen, vielleicht bist du für diesen Tag so klug und so hübsch. Und du stehst jetzt vor der Wahl, all das, was Gott dir anvertraut hat, deine ganzen Ressourcen, die nächsten Jahrzehnte zu genießen am Hof des Königs, mit dem nagenden Gefühl im Hinterkopf, ich hätte für Gott Geschichte ändern können. Oder alles, was du hast, in die Waagschale zu werfen, deine ganze Zukunft, deine ganze Perspektive, deine ganzen Möglichkeiten, alles in die Waagschale zu werfen. Und vielleicht schon in 2 Tagen als Landesverräterin hingerichtet zu werden. Mit dem guten Gefühl, das Richtige gewollt zu haben. Und Esthers Onkel fragt sie, was wirst du tun? Was wirst du tun? Aufstehen gegen Leid. Ich möchte mit uns beten. Herr, und erstmal möchte ich dich dafür bitten, dass du unser Herz berühren kannst, wo es hart geworden ist. Wo wir uns abgefunden haben mit dem Unrecht dieser Welt. Wir bitten dich, dass wir nicht mit den Schultern zucken, wenn wir Leid begegnen. Wir bitten, dass wir etwas von deinem Erbarmen, etwas von deinem Mitleid, etwas von deinem brennenden Herzen für Menschen, dass etwas davon auch in uns brennt. Herr, das bitte ich dich umso mehr, als dass du unsere Gerechtigkeit bist, unsere Erlösung. Danke, dass ich in diesen Tag und in den Tag morgen mit einem guten Gewissen einsteigen darf, weil du meine Schuld von mir genommen hast. Und das Geschenk, das du mir machst, Herr, ich will das nicht verschwenden. Ich will das nicht wie ein schlecht erzogenes Kind einfach nur aufessen und mich daran freuen. Gott, ich bitte dich um die Kraft, Dinge zu teilen, ein Segen zu sein. Ein Mensch, der anderen Menschen etwas vermittelt von der Würde, von der Schöpferschönheit, die in jedem Menschen ruht. Jesus, wir bitten dich, dass wir nicht irgendein Sozialzeug machen. Wir bitten dich, dass wir Menschen lieben. Wir wollen nicht einfach nur die richtigen Sachen machen, wir wollen es mit dem richtigen Herzen tun. Komm, Heiliger Geist, gib uns deine Kraft dazu. Und ich möchte dich für die bitten, die im Laufe so einer Predigt wie in einem kochenden Wasserboiler sitzen, die wissen, dass es ein Thema in ihrem Leben gibt, das ihr Thema ist. Gott, schenk ihnen den nächsten Schritt. Schenke ihnen eine Begegnung mit dir vor deinem Angesicht und schenke ihnen eine erste Tat. Amen.